Guten Tag, herzlich willkommen bei The German Fest. Nenne mir deinen Namen.
Harald Neidhardt.
Position?
Bin CEO und Curator beim Future.io-Institut.
Bitte beende die folgenden Sätze. Deutschland ist ein Innovationsstandort, weil...
Weil wir früher ganz innovativ waren und davon noch leben. Ich glaube, dieses Deposit schwindet und wir müssen uns sehr anstrengen, tatsächlich diesem Ruf noch gerecht zu werden.
Die Herausforderungen der digitalen Transformation sind...
Dass sie eigentlich hätte vor 20 Jahren schon abgeschlossen werden können.
Veränderungen sind...
Immer eine Chance, immer ein bisschen schmerzhaft und immer da für Menschen, die in diese Lücken springen, in die Veränderung und das Nächste gestalten und mit einladen dazu mitzumachen.
Das braucht ein guter CEO heute.
Visionskraft, Leidenschaft für Menschen, Überblick über Nachhaltigkeit und welche Art von Beitrag das Unternehmen, das Team und die Produkte zur besseren und wünschenswerten Zukunft aktiv beitragen kann.
Entscheiden Sie schnell, Biene oder Schmetterling?
Schmetterling. Die Metamorphose von Schmetterlingen ist das, was mich am meisten inspiriert und wo sich sozusagen für mich die Geschichten um Transformation eben nicht, sondern eben um Metamorphose ranken.
Donut oder Franzbrötchen?
Franzbrötchen als Hamburger.
Loft oder Tiny House?
Tiny House.
Fahrrad oder Motorrad?
Fahrrad.
Vielen Dank, Harald Neidhardt. Ihre persönliche Moderation wird jetzt für Sie konfiguriert.
Hallo Harald, ich bin Iva. Ich freue mich, dass du da bist und bin sehr gespannt, was du mir über das Leben und Arbeiten der Zukunft sagen kannst. Denn du bist CEO und Kurator bei Future.io. Was genau macht ihr da? Was ist die Vision von Future.io?
Mein Background ist eben digitale Innovation über die letzten 3 Jahrzehnte. Deswegen hat für mich, glaube ich, diese digitale Transformation schon sehr, sehr früh angefangen. Habe eine der ersten deutschen Internetagenturen mitgegründet, Digitalagenturen und so weiter. Und ich habe eigentlich immer versucht, im Digitalthema vorne dran zu sein und die Innovationskraft aus diesem Digitalen zu schöpfen. Aber auch immer mit der Blickrichtung, ist das wertschöpfend und ist das wertschätzend und ist das meaningful und gibt's da auch Tech for Good und all solche Sachen. Da gibt's verschiedene Beispiele über die letzten Jahre. Und das, was mich eben fasziniert hat, ist eben nicht mehr aus diesem Tech-Blickwinkel zu gucken, sondern tatsächlich in die Zukunft. Deswegen Future.io Institute. Wie können wir lernen, neue Art von Zusammenarbeit, gegenseitig, also Cross-Pollination, also gegenseitiges Befruchten über Industrien, Alter oder Startup-Corporates und so weiter, eben nicht mehr nur über den Tech-Bereich austauschen, sondern wie können wir überhaupt die Innovationskraft und das Verbindende finden, um in eine viel schnellere Umsetzung zu kommen, gerade im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele oder ESG, alles, was sozusagen uns mehr in diese planetaren Grenzen operieren lässt.
Ihr beschreibt euch selbst als das führende Institut für exponentielle Innovation und wünschenswerte Zukünfte. Was genau sind denn wünschenswerte Zukünfte?
Also Desirable Futures oder wünschenswerte Zukunft sind eben das, wo ich glaube, viele Unternehmen oder auch Innovatoren müssen sich viel mehr Gedanken machen, härter nachdenken, wie wir die Zukunft gestalten. Weil wir gehen, wenn wir eine Produktinnovation machen, zum Beispiel nennen wir mal das Auto, gehen wir jetzt von Combustion Engines, also sozusagen Verbrennungsmotor, auf Elektromotor. Das ist ja toll, das ist dann viel besser und CO2-neutral lokal sozusagen. Aber das ist immer noch, ich nenne das mal eine Straight Line, also eine gerade Linie, wo wir uns eher Gedanken müssen, ist das wirklich die einzige Antwort? Wie müssen wir Mobilität vielleicht neu denken? Wo wollen wir dann landen? Nicht nur mit dem Zwischenschritt Elektromobilität, sondern wie wollen wir uns bewegen? Schaffen wir diese neue Transformation in der Mobilität? Schaffen wir das auch mit vielleicht Materialien oder weniger Ressourcenabbau? Weil wir wissen heute noch gar nicht, wenn wir diese ganzen Batterien gebaut haben, wie werden wir die recyceln können? Wie lange haben die Lebensdauer? Warum muss ich für eine Tonne Lithium ungefähr 2 Millionen Liter Wasser verbrauchen? Und ich glaube, nach 400.000 Tonnen Gestein bewegen, um quasi so eine Batterie fertig zu machen oder 1000 Kilo von Lithium. Das heißt, es gibt so eine Komplexität an einer vermeintlich gleich einfachen Lösung wie, ja, jetzt machen wir Elektromobilität. Und wir müssen uns eben nicht nur eine plausible Zukunft vorstellen, sondern ist das, was wir machen können und uns ausdenken können und als Ingenieure bauen, ist das wirklich wünschenswert und ist das auch über mehrere Generationen nachhaltig sozusagen? Also, und das wird nicht nur in 5 Generationen von heute interessant sein, sondern tatsächlich unsere Kinder von heute oder vielleicht unsere Enkel. Und das heißt, in den nächsten 20, 30 Jahren kommen ganz harte Fragen auf uns zu und die sollten wir uns vorher stellen, bevor wir in so Produktinnovation und sowas gehen.
Was sind das für Fragen, die auf uns zukommen? Beziehungsweise, die wir uns vielleicht schon heute stellen sollten, um als Antwort darauf eine wünschenswerte Zukunft zu erhalten?
Also Zukünfte ist natürlich immer eine schwierige Sache, weil die meisten Leute gar nicht so richtig ein Gefühl für Zeit haben. Kann ich mir wirklich vorstellen, wie es in 10 oder 20 Jahren ist? Wie ist es 2030, was ja weniger als 10 Jahre Zukunft ist? Bis dahin sollen alle SDGs gelöst sein. Wie soll das eigentlich gehen? Und bis 2050 haben wir alle Klimaziele erreicht und so weiter. Da hat kaum einer ein Gefühl dafür. Wir wissen, um die Klimaziele zu erreichen, hat Bill Gates, glaube ich, gesagt, also die Hälfte der Innovationen, die wir brauchen, um das alles zu erreichen, gibt's heute noch gar nicht. Die müssen erfunden werden. So, also müssen wir uns bei einer Zukunftsgestaltung tatsächlich darüber überlegen, einmal Wissen ereignen über das, was gerade schon so passiert. Teilweise eben auch, wie lang Innovationen dauern, die dann einfach plötzlich da sind. So, und diese Art von sich selber Gedanken zu machen und ein Bild und das eben möglichst nicht über 18 Monate, sondern vielleicht über die nächsten 18 Jahre, ist das, was eigentlich neu gelernt werden muss und was Leadership in Unternehmen oder aber auch jeder an jeder Arbeitsstelle, gerade wenn Produkte und Innovationen erreicht werden können oder auch die Kommunikation darüber, muss ja nicht jeder ein kleiner Futurist werden.
Vielleicht nicht unbedingt ein Futurist, wohl aber ein Mensch, ein Unternehmen, das bereit zur Metamorphose ist? Du hast nämlich am Anfang dem Bot erzählt, dass es deiner Meinung nach eben nicht um Transformation geht, ein Wort, das du im Zusammenhang mit Digitalisierung sogar ablehnst, sondern um Metamorphose, wie bei einem Schmetterling. Warum steckt in diesem Wort für dich mehr Wahrheit?
Wenn ich das Wort digitale Transformation eben höre, deswegen habe ich da so eine kleine Aversion, ist es einfach so, dass wir das seit 30 Jahren leben wir das schon. Ich habe, was ich mit meiner damaligen Agentur, die erste Webseite und Buchungsengines für Lufthansa gebaut. Und wir können quasi Tickets verkaufen seit 1998 oder 96, 97. Und seitdem sind die Unternehmen ja entweder mit einer Website dabei oder mit anderen Mitteln eigentlich digital zu kommunizieren, digitale Produkte anzubieten und so weiter. Das heißt, wir haben aber heute immer noch Leute, die sagen, naja, digital, das ist sozusagen, was da vorne im Vorstandsbüro gemacht wird, da die da mit dem Computer, so eine Art. Ist nicht mehr ganz so schlimm, aber es gab vor 2 Jahren, glaube ich, immer noch mal so eine Umfrage von den Industrie- und Handelskammern, die gesagt haben, ja, 60% der Unternehmen nehmen das immer noch nicht so richtig ernst oder nehmen das jetzt, sagen, jetzt gehen wir es auch wirklich an. Und diese Art von Empfinden, dass man in 20 Jahren nach dem Beginn von digital immer noch irgendwie gefühlt ein Pionier sein könnte oder möchte, verstehe ich irgendwie gar nicht oder habe keine Geduld dafür, weil das Problem ist, dass man, wenn man das sagt, ja, das ist ja ganz okay, dass wir jetzt in einer digitalen Transformation sind, wir müssen jetzt in die nächste Transformation gehen, Nachhaltigkeit, die nächste Veränderung. Und die müssen wir viel schneller und viel revolutionärer machen. Und wenn wir jetzt sagen, ah ja, jetzt machen wir jetzt die nachhaltige Transformation, dann denke ich immer, ja, jetzt meinen die, jetzt machen wir auch die nächsten 30 Jahre und haben so viel Zeit. Aber so viel Zeit haben wir eben nicht. Wir haben maximal 8 Jahre, um das zu erreichen. Also brauchen wir mehr eine Metamorphose. Und das heißt, wir müssen komplett in eine neue Ära eingehen. Das ist sozusagen, wir waren tatsächlich in einem Cocoon, ja, also die Raupe nimmersatt, die Industrie hat produziert, was auf Teufel komm raus und nach China verkauft und mit Russland Geschäfte gemacht und mit allem Pipapo. So, jetzt waren wir 2 Jahre in dem Cocoon und müssten eigentlich jetzt alle uns drauf freuen, was die neue Welt ist. Und es gehört also viel Mut dazu, jetzt zu sagen, ich werde jetzt ein Schmetterling. So, was heißt das denn? Verstehe ich nicht. Ja, aber ich war auch noch nicht, aber ich will das jetzt sein. Wir können Unternehmen bauen, wir können Produkte bauen, die haben was mit Schönheit zu tun, die haben was mit Nachhaltigkeit zu tun, die haben was mit viel Kreativität, Lebensfreude und so weiter, wie man sich so einen Schmetterling vorstellt, der in der Frühlingssonne quasi um einen rumtanzt. Die meisten haben aber wirklich das Gefühl, sie wollen aus diesem Cocoon wieder zurück zu einer Raupe werden und sagen, ja, aber das verstehe ich doch. Komm, wir machen das, was wir vorher gemacht haben und bleiben einfach dabei. Und das ist einfach nicht der Weg. Und für viele Leute ist es einfach sehr schwer, tatsächlich sich das vorzustellen, dass man jetzt diesen Schritt, wo wir drin sind und diese Herausforderung, als den einzigen Schritt dadurch ist, quasi aus dieser Krise, durch den Cocoon durchzugehen und in was Neues zu ja, sich zu verwandeln. Und da gehört sehr viel Mut dazu, da gehören auch natürlich Schmerzen dazu, weil wir sehen jetzt, Betriebe schließen wieder, Startups haben es nicht ganz geschafft und so weiter. Es muss aber neue Innovationskraft geben und viele Beispiele, die eben mit Mut vorangehen. Das sind Unternehmer oder das sind Startup-Leute oder das sind eben Unternehmen, tolle Produkte, die uns ja quasi zu beflügeln, in dieser Innovationskraft auch bestärkt zu werden. Und wir wissen, wenn man eben zwei Schmetterlinge sieht, die crazy sind, dann kann man immer noch sagen, ja, ja, ich aber nicht. Aber wenn es plötzlich 10 oder 20 oder 2000 sind, dann möchte man vielleicht ein Teil dieser Idee sein. Und vielleicht ein kleines Beispiel, als Steve Jobs eigentlich einen Computer hatte, Lisa, der auf den Markt kommen sollte, hat er zur gleichen Zeit gesagt, nee, ich mache jetzt den Macintosh, der muss eben 10-mal besser werden. Man hat sich selber quasi herausgefordert und die besten Leute aber in das Team gesetzt und plötzlich wollten auch die besten Leute dann in diesem Team arbeiten. Und diese Art von im nächsten Gang schalten, auch mit vielleicht Verlust in einem eigenen alten normalen Betrieb oder normalen Produkt, was man geplant hatte zu machen. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Und das eben erfordert Mut, auch Kapital, aber es eigentlich voran immer, das machen wir jetzt. Und diese Art von Entschlossenheit, das brauchen wir jetzt, weil sonst schaffen wir diese ganze Zeitachse nicht mehr, die vor uns liegt.
An welchem Punkt siehst du hier Deutschland? Sind wir bereits entschlossen genug, um den Zeitsprung zu schaffen?
Ich sehe Deutschland in so einer kritischen Lage, sehr kritisch, weil, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir denken immer noch, wir haben Mercedes, wir haben die tollsten Autos der Welt und wir haben Spaltmaß und all diese Sachen, die haben wir total gelöst. Da kann uns keiner irgendwie ans Bein pinkeln. Aber diese Sachen sind alle gefühlt 10, 20, 30 Jahre alt und wir sind eben, die ganze Digitalisierung außer SAP haben wir komplett keinen, was soll ich sagen, Weltmarktführer, kein Unicorn. Wir sind toll im Erfinden. MP3, alles, was so mit Forschung und so weiter zu tun hat, das ist super. Aber wir schaffen es irgendwie nicht, den Zeitgeist oder das Marketing oder den Vertrieb zu schaffen. Und das wissen wir alle schon seit 10, 20 Jahren. Aber wir ruhen uns immer noch auf dieser, glaube ich, ja, Made in Germany und Autoindustrie auf. So, Autoindustrie, wem gehört die eigentlich? Gehört doch keinem Deutschen mehr, sondern die gehört Katar und Kuwait und so weiter. Und Deutsche Bank sind alles sozusagen Konglomerate, die über die Aktienmärkte, das heißt, aber die, nenne ich mal, vielleicht breite Bevölkerung denkt doch, ja, ja, wir haben doch die Deutsche Bank. Und diese Art von Glaube ist noch da und das ist ja auch toll, aber ich glaube, das verkennt einfach, wo wir da in der Welt stehen. Alle riesen Trillion-Dollar-Companies, Apple, Microsoft, Facebook vielleicht nicht mehr so ganz und so weiter, sind aus so einer komplett neuen Generation und wir wissen aber, dass große Firmen, die in einem S&P Marktaktienindex sind, die sind höchstens dann noch, weiß ich, 10 Jahre oder so. Das heißt, in den nächsten 5 oder 10 Jahren kommen komplett neue Firmen. Das wird kein Aramco mehr sein, das wird vielleicht kein Apple mehr sein. Was ist dann die nächste Firma? Und ich sehe in Deutschland jetzt keinen, der sagt, ja, wir haben das nächste Thema parat, wir sind da voll aufgestellt, wir haben die besten Leute ausgebildet und so weiter. Die besten Leute wollen nach USA, war jetzt früher so, jetzt ist langsam auch in Europa gutes Funding. Aber ich glaube, wir ruhen uns zu viel aus auf dieser alten Art von Innovationskraft. So, und ich glaube, wir haben eine Chance immer noch, aber die müssen wir jetzt auch dringend ergreifen, auch in Europa uns zu positionieren und so weiter, in Europa viel enger zusammenzutreten. Und nicht nur als deutsche Nation, sondern tatsächlich sagen, gut, wir sind hier in so einem Systemkrieg gerade, Russland, USA, China, ist Europa überhaupt eins und sind wir dann Deutschland? Ist es wichtig genug, in Deutschland sich zu organisieren? Und ich plädiere einfach für so eine Art Cross-European. Einer unserer Themen ist sozusagen Moonshots for Europe. Ja, also wir haben tolle Innovationen, wir haben super Ingenieure, wir haben auch Geld, wenn man den norwegischen Staatsfonds sieht und so weiter. Aber wer fliegt eigentlich von Oslo nach Hamburg oder von Antwerpen nach Venedig oder von Madrid nach, weiß nicht, Kopenhagen, um sich mal auszutauschen? Also man trifft sich vielleicht mehr als Europäer bei einer South by Southwest oder jetzt gerade in Lissabon. Aber ich glaube, wir haben so viele Chancen, die auch noch in dieser Vernetzung sind, um uns tatsächlich gemeinsam besser aufzustellen für eine neue Welt. Ja, und ich glaube, ich bin da immer vielleicht, das ist auch romantisch, aber Europa hat da wirklich für mich eine Chance, diesen Vorbildcharakter zu spielen. Aber das muss eben wirklich durch eine breite Basis getragen werden.
Also die Chancen sind da, aber Deutschland braucht auch den Mut, sie jetzt wahrzunehmen. In einem Interview hast du mal gesagt, Deutschland habe Angst vor der eigenen Courage. Führ das für uns nochmal aus.
Wir waren einer der Vorreiter im Solargeschäft und ist aber weggegangen nach China wegen Produktions- und weil es da billiger ist zu produzieren. Aber man kriegt nur durch in die nächste Stufe gehen, wo teilweise eben auch Tränen dazugehören, erst diese Innovationskraft wieder hin. Und das ist das, wo ich meine, boah, wenn wir nicht aufpassen, sind wir in so einer Molasse zwischen den Welten, wo wir sagen, ja, ein bisschen sind wir noch da und wir sind noch schonend, aber wir kriegen es noch nicht hin, tatsächlich die nächste Generation so auszubilden und so zu encouragen, ja, so denen zuzureden, dass sie eigentlich viel schneller ans Ruder müssen. Ja, eigentlich müssen die 25- bis 30-Jährigen, wie sie auch in Finnland Ministerpräsidenten werden oder in anderen Ländern, müssten wir die nächste Generation viel schneller eigentlich an die Schalthebel kriegen, weil wir wissen, das ist deren Leben, worum es jetzt geht. Und ja, das ist, finde ich, ein spannender Dialog, der in Deutschland zu wenig aktiv gemacht wird.
Warum? Was hindert uns hierzulande?
Ich habe das Gefühl, dass Nachhaltigkeit zurzeit nachrangig betrachtet wird, weil wir sagen, Mensch, die SDGs und wollen wir nicht mal was mit deiner Firma machen und Weiterbildung mit deinen Teams und so weiter. Und dann kommt ganz viel, ja, aber sorry, Herr Neidhardt, gucken Sie kein Fernsehen, wir haben jetzt die Energiekrise, wir haben da Russland und wir haben keine Kabelbäume und so weiter. Außerdem Inflation, alle Reisekosten sind gestrichen, unsere Leute können nirgends mehr hin. Das mit der Nachhaltigkeit können wir ja nächsten Sommer machen. So, und Nachhaltigkeit ist eigentlich nur etwas nicht schlimmer zu machen. Also Nachhaltigkeit ist sozusagen, lass uns das mal so in einem Status quo haben. Regeneratives Wirtschaften heißt ja, dass wir tatsächlich mehr zurückgeben und tatsächlich unseren Betrieb, unser Produkt, unser Unternehmen eben in dem Dienste der Menschen, aber auch im Dienste stellen, wie ich in der Natur quasi neue Werte schaffen kann. So, Bienen zeichnen sich einmal dadurch aus, dass sie eigentlich dieses gegenseitige Befruchten, ja, also tatsächlich überhaupt das Leben generieren, dass ein Baum, den die nächste Generation wächst, dass Äpfel wachsen und so weiter. Und dass sie sich auch, ja, untereinander in Völkern größeren Zielen widmen und jeder dann aber als Einzelbiene irgendwo hinfliegt und wieder zurück zu der Mutter oder der Königin kommt, um etwas gemeinsam zu bauen, was also ein Honig ist, den wir, das ist ein Nebenprodukt, der für uns wieder kostbar ist. Also wie können wir als Unternehmen einmal so diese Art Metamorphose gehen, aber vielleicht auch, Guy Kawasaki, der Evangelist früher von Apple, hat eben gesagt, let a thousand flowers bloom, oder das hat er von Mao zitiert, ist auch nicht so wichtig. Also es geht eigentlich darum, können wir Tausende von Bienen losschicken und eigentlich mit einer Aufgabe, einer größeren, vielleicht nennen wir es Meaning oder Purpose, losgehen, aber jeder für sich in kleineren Teams oder in Zusammenarbeit mit, nennen wir es mal Startups oder neuen Ideen, tatsächlich vorne an der Front, an dem Apfelbaum, an dem Kirschbaum, an dem, was nicht, Pfirsichbaum, tatsächlich die Arbeit zu verrichten, Neues zu schaffen und dann aber tatsächlich gemeinsam wieder diesen Honig zu saugen. So, ich weiß nicht, ob das jetzt als Bild taugt, aber das, was mich dabei inspiriert, ist tatsächlich zu sagen, wir müssen eben als Firmen nicht einfach nur sagen, ja gut, jetzt kaufen wir mal ein paar Bäume, dann ist das ja gut, aber wir machen trotzdem noch Plastikflaschen für einen großen, keine Ahnung, Getränkehersteller aus Atlanta. Das muss irgendwie aufhören. Zur Not muss man sagen, ich glaube, wir können es mit unserem Gewissen nicht mehr vereinbaren, dass wir Plastik produzieren. Entweder gehen wir jetzt und investieren in Traceless oder Startups, die neue Bio-Sachen erfinden und wir gehen in diese Generation und unterstützen die einfach. Oder wir müssen eben sagen, sorry, dass bestimmte Produkte, wenn das zwar noch erlaubt ist, die Politik ist nicht schnell genug, die zu verbieten, dann müssen wir andere Arten finden, damit umzugehen und da progressiver und eben in einem Einklang mit der Natur sein. So, also viele Bienen haben viele Stories und Sound, deswegen ist die Antwort jetzt auch nicht nur schwarz und weiß, aber das, was wir in der Natur finden, ist eben, dass eigentlich viele Sachen recycelt werden, viele Sachen und organische Stoffe und so weiter werden so viel nachgebaut und wieder hergestellt und es wird für alle gesorgt sozusagen. Und diese Vielfalt, die wir jetzt ja verlieren in den letzten paar Jahren, 5 oder 10 Jahren haben wir eben 50% der Biodiversity verloren. Die genauen Zahlen weiß ich nicht, aber dramatisch. Und wir wissen auch gar nicht, was das alles für uns bedeutet, wenn wir noch 10 Jahre so weitermachen. Und die meisten, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem anderen Gefühl für Zeit, denken eben, naja gut, jetzt machen wir jetzt nochmal 5 Jahre so weiter oder wir machen noch so weiter, bis ich in Rente bin und dann können die anderen ja. Nein, wir müssen heute und morgen mit bestimmten Sachen aufhören, oder uns aber, wie gesagt, wie so ein Schwarm zusammenrotten und versuchen, neue Systeme, neue Ideen, neues Wirtschaften und neue Art von übergreifenden Stories erzählen, damit wir auch andere inspirieren, diese Schritte zu tun.
Du hast lange Zeit in den USA verbracht. Sind sie dort im Vergleich besser aufgestellt? Wo liegen hier Schwachpunkte, Chancen Und welchen Vergleich würdest du gegenüber Deutschland und Europa hier ziehen?
Die USA ist für mich eben auch so, zerlegt sich gerade auch so selbst. Also man kann eigentlich fast nicht mehr sagen, die USA. Es war früher ja schon so, okay, die Küsten und Silicon Valley und alles, was in der Mitte ist. Und jetzt sehen wir, das ist politisch, sozial, gesundheitlich, ökonomisch und so weiter so auseinanderdriftet, arm, reich, links, rechts, Rassismus, wo man denkt, das ist doch alles erledigt. Also die haben so viel Sprengkraft. Immer noch haben sie natürlich diese Innovationskraft vom Silicon Valley oder auch von einer Media-Geschichte wie New York. Aber ich glaube, das ist für uns eine Chance, tatsächlich da auch einen sozusagen abzugucken, was wir ja schon immer gemacht haben, aber tatsächlich jetzt auch mal vorzusprechen, gerade im Sinne von Nachhaltigkeit. Und die USA werden vielleicht noch 2 Jahre schlafen und dann sagen sie, aber sie haben ja jetzt schon ein riesen Klimaprogramm gemacht, die EU auch. Aber bis die EU das sozusagen in alle Leute und alle Köpfe reinbringt, kann sein, dass die USA uns da schon tatsächlich, obwohl sie vielleicht gar nicht so richtig dran glauben, sagen, oh ja, aber Kapitalismus siegt, wir machen es jetzt und Klima scheint ja eine Sache zu sein, die ja irgendwo kaufen in Europa, dann machen wir das jetzt so. Und dieser kritische Punkt ist eben, glaube ich, so, dass die USA so doch mit sich selbst beschäftigt ist, dass wir aus Deutschland raus mit einer guten Achse mit Frankreich und einfach in europäischen, die ganzen Nordics sind so toll in ihren Nachhaltigkeits, ja, wie sie es leben auch, nicht nur Technik von Windturbinen, sondern auch wie sie, sag ich, Familien gestalten, Teamfähigkeit und so weiter. Also, ja, da ist eine neue Welt zusammen. Und ich glaube, wir können unsere Wirtschaftskraft in Deutschland tatsächlich neu sortieren und sagen, wow, hier sind tolle Sachen. Wenn wir da jetzt mal einen Fokus drauf legen, dann können wir, was immer der nächste dann Mercedes ist, in den nächsten 10 Jahren. Und da können wir vielleicht auch tatsächlich in der richtigen Sparte, also Nachhaltigkeit und so weiter, eine größere Rolle spielen als die USA. Aber die Zeit tickt. Also wir haben nicht 30 Jahre, um da uns zu überlegen, was dann mal diese Rolle sein muss. Wir müssen experimentieren, wir müssen ins Labor gehen und auch Sachen mal wieder, ja, Sachen, die vielleicht nicht klappen, und viel zusammen kollaborieren.
Du hast ein Buch geschrieben. Moonshots for Europe heißt es. Um was geht es dabei? Und was bedeutet ganz konkret Moonshot Thinking?
Moonshots for Europe bedeutet für uns, dass wir in Europa auch uns größere Ziele setzen können. Und das, was mich bei Moonshot Thinking inspiriert, ist, als JFK eben gesagt hat, 1961 und dann später in 62, wir wollen eben zum Mond gehen, nicht weil es einfach ist, sondern weil es hart ist. Und wir wollen das schaffen, before this decade is out. Also wir wollen das Unmögliche in einem unmöglichen Zeitrahmen versuchen, von 61 bis quasi 69. Und da wurde ja genau auch bis zum 20. Juli ist das Ding dann gelandet, 69 auch geschafft. Das, was das Spannende dabei ist, dass diese Art von Zielsetzung, die über eigentlich das Vorstellbare herausgeht, komplett neue Industrien erwacht hat und in Nebenprodukten vom, keine Ahnung, Kugelschreiber, der nach oben schreibt und Klettverschluss und Teflon und all diese Sachen, die quasi dem zuzuschreiben ist, dass so eine Innovationskraft mit einem bestimmten Ziel über das Übliche hinausgeht. Man kann das auch erklären mit Horizon 1, 2, 3, McKinsey, altes Modell, dass man einfach sagt, gut, was ist neu für mich in meiner Firma? Mein nächstes Produkt ist Horizon 2. Und Horizon 3 ist sozusagen, was ist neu für diese Industrie, was ist neu für die Welt? Aber Moonshot Thinking ist eigentlich noch darüber hinaus. Und das, was wir versuchen, ist irgendwie sagen, was ist irgendwie so crazy, out of this world? Und unsere Faculty redet teilweise von, also wenn du eine Idee hast und die nicht sofort Kopfschütteln und sagt, das ist ja crazy, haben wir noch nie gemacht, dann ist die Idee eben noch nicht gut genug. Dann ist auf jeden Fall, ist sie nice für Produktinnovation. Aber um uns wirklich in eine neue, wünschenswerte Zukunft zu katapultieren, müssen wir uns Sachen ausdenken und die tatsächlich vielleicht auch mal länger probieren, ein bisschen aushalten. Und ein so ein Beispiel haben wir quasi erlebt, dass die Messenger-RNA, die dem Wirkstoff in den Vakzinen gegen Covid unterliegt, deswegen konnte BioNTech so schnell innerhalb von einem knappen Jahr quasi den Impfstoff entwickeln, weil dahinter 30 Jahre liegen, die Messenger-RNA-Technologie quasi erfunden und entwickelt wurde. Und das war im Labor und das war eine Frau, die es entwickelt hat, die sozusagen ja auch durch die BioNTech-Leute mit gefördert wurden und so weiter. Aber es war eigentlich komplett irgendwie, ja, hinten im Labor, da machen wir was, aber keiner weiß, wann es gebraucht wird. Und es war dann sozusagen a long history oder eine spontane Produktentwicklung, aber Dekaden in der Entwicklung im Hinterstübchen. So, und diese Art von komme ich wieder zurück. Gefühl für Zeit. Manche langen Sachen dauern so lange. Aber wenn sie dann da sind und haben den richtigen Zweck, müssen wir sie ansetzen. So, und das nach vorne ist quasi das, was uns inspiriert. Wir haben das Buch ja zusammen mit der Fakultät, unseren sozusagen Member der und Sprechern bei Future ON geschrieben. Und da ging es erst verschiedene Aspekte, ob das Mobilität ist oder ob das Stadtentwicklung ist oder Leadership und so weiter. Was ist eigentlich der nächste größere Schritt, der echt crazy wäre, aber eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir das schaffen würden? Und das ist das, was ich oder was wir versuchen durch Zusammenbringen, Gatherings und so weiter und gegenseitiges Lernen tatsächlich zu erreichen, dass wir von Menschen lernen, dass wir uns in einem Raum befinden mit anderen Unternehmensleitern und so weiter, die eben auch mit aufspringen, wenn ich sage, Mensch, das wäre doch eine crazy Idee. Nicht sagen, ja, das ist aber jetzt crazy, das können wir wirklich nicht machen, sondern, ah, das ist crazy, was wäre, wenn wir das noch on top machen? Und diese, man weiß das ja selber, wenn man in einem Meeting ist und hat eine tolle Idee und alle so, oh nee, komm jetzt, das, wenn ich das jetzt, ja, wenn ich sage, ja, das ist ja spannend, dann dauert das Meeting noch eine halbe Stunde und ich will jetzt ein Wochenende. Also, nee, machen wir nicht. Aber wenn es Meetings geben würde, wo einer eine crazy Idee hat und er sagt, ah, das ist ja cool, ja, lass mal überlegen und wo geht's da hin? Das kann man natürlich nicht jedes Mal machen, aber die Inspiration und dass man so einen geschützten Raum hat, wo man tatsächlich größer denken kann. Und wir müssen viel größer denken, weil unsere Zeit tickt. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, uns diesen großen Nachhaltigkeitsthemen zu widmen, wenn wir unseren Kids eine Welt hinterlassen wollen, die werden uns fragen in den nächsten 10 Jahren. Sag mal, ihr hattet doch die ganzen Daten, warum habt ihr da nichts gemacht? Ach so, ja, das war im Fernsehen, sorry, ich war busy. So, das geht eben nicht mehr. Bei Google, also Google X, die Moonshot Factory quasi auch erfunden haben und so inspiriert wurden, auch von JFK und richtig tolle Projekte machen, die sagen, fall in love with a problem und dann erst appliziert man irgendwelche Technologien. Und zum Glück, letzter Satz dazu, ist das auch bei der EU endlich so, dass das neue Forschungsprogramm Horizon Europe, was seit einem Jahr quasi gestartet ist und Milliarden von Fonds hat, nicht mehr sagt, ja, wir geben jetzt mal 2 Millionen in Quantum Computing, haben wir vorher auch gemacht, oder 2 Milliarden und so weiter, sondern es geht eher um Missionen, also eigentlich Moonshots. Mariana Mazzucato hat das mitentwickelt. Und da heißt es eben, schaffen wir es, dass wir bis 2035 100 klimaneutrale Städte initiiert kriegen. Dafür gibt es eine bestimmte Summe. Und diese Städte, denen wird nicht gesagt, ob sie vielleicht mehr grüne Farbe haben für ihre Radwege, damit die sicherer werden, oder brauche ich dafür AI oder eine Kamera oder irgendwas mit Technik. Manchmal muss es nicht unbedingt Technik sein. Also es geht darum, können wir diese Herausforderung mit neuem Denken und wirklich auch ein bisschen größer sich anstrengen und in Kollaboration und möglichst mit verschiedenen Cross-Europe oder Vertretern aus Europa zusammen bringen. Und ich glaube da ganz fest daran. Und das ist sozusagen so unsere Mission, diese Moonshots for Europe mitzuhelfen, diese Denke in seine Unternehmensleitbilder und so weiter zu verankern.
Was macht für dich persönlich Sinn? Wie sieht deine wünschenswerte Zukunft aus?
Für mich ist tatsächlich wünschenswert, ein Leben zu führen, wo ich einen Teil der Vorteile von Technik, eben, dass ich irgendwo remote auf der Welt sein kann, mein Leben in Einklang mit Natur gestalte, vielleicht auf einem kleineren Footprint wie in einem Tiny House, vielleicht in Portugal, wo wir jetzt gerade sind, tatsächlich so zu kombinieren, dass ich aber über Zoom, über irgendwelche digitalen Medien auch an der Welt teilhaben kann. Früher war ich auf 50 Konferenzen im Jahr, fand ich total spannend, die Menschen, die man erlebt hat, getroffen hat, eine mega Inspiration. Und wir müssen uns alle eben einschränken, tatsächlich, vielleicht sind wir nur noch auf 2 oder 3 Konferenzen im Jahr und haben andere neue Werte, wie wir lokal uns anders verankern, da lernen und da auch wirken. Und ich glaube, was mich inspiriert, tatsächlich auch dem theoretischen Lernen und Erzählen auch in das Tun zu kommen und was kann ich mit einem Land machen zum Beispiel oder in einem Grundstück, wie kann man Nachhaltigkeit, Regeneration, Permaculture und all solche Sachen tatsächlich auch selber experimentieren. Ich glaube, viele brauchen auch eigene Erfahrungen, ob das ein Schrebergarten ist oder wie auch immer wir uns selber in Einklang mit der Natur schaffen können, ist, glaube ich, das Priorität. Und Technik ist einfach das zweite Nachrangige, was uns überall da auch unterstützen kann. Aber ja, so stelle ich mir das vor. Ein bisschen weniger Stadt, ein bisschen mehr Land, ein bisschen mehr Europa und tatsächlich verbunden mit der Welt, aber verankert im Grün.
Das sind wunderbare Aussichten, Harald. Und sie bieten uns einen guten Schlusspunkt. Ich bedanke mich für das Gespräch und speichere jetzt deine Daten für das Abschlussstatement. Kleinen Moment bitte. Harald Neithart beschäftigt sich leidenschaftlich mit der Zukunft exponentieller Technologien und deren Möglichkeiten für die Gesellschaft, Marken und UnternehmerInnen, insbesondere in Europa. Zusammen mit inspirierenden Futuristen, UnternehmensinnovatorInnen und kreativen Köpfen hat er das Future.io-Institut ins Leben gerufen. Eine Plattform für globale InnovationsführerInnen, um gemeinsam eine Vision der wünschenswerten Zukunft zu entwerfen. Denn, so der Zukunftsforscher, wir sollten uns zu jedem Zeitpunkt fragen, ob Innovationen nicht nur für die nahe Zukunft wünschenswert sind, sondern auch für mehrere Generationen, also nachhaltig zu einer wünschenswerten Zukunft beitragen. Um beispielsweise die Klimaziele zu erreichen, reicht es nicht, auf die nächsten 10 Jahre zu denken. Denn viele Innovationen, die wir brauchen, um dieses Ziel zu erreichen, gibt es heute noch gar nicht, müssen also erfunden werden. Hier muss gerade Deutschland einen wesentlichen Schritt Richtung Zukunft machen und darf sich nicht auf alten Innovationen ausruhen. In der besseren Vernetzung mit Europa und dem Mut, größer zu denken, sieht Harald Neithart die Chancen Deutschlands als Innovationsstandort begründet. Moonshots for Europe heißt sein Buch, in dem er beschreibt, dass Europa sich größere Ziele setzen darf und muss. Das Wort digitale Transformation mag er nicht, denn die hätte seiner Meinung nach schon vor Jahren abgeschlossen sein können. Lieber spricht er von einer völligen Metamorphose, die vonnöten ist, um auch den nächsten Generationen eine wünschenswerte Zukunft zu ermöglichen. Seine eigene Desirable Future beschreibt Harald als eine Zukunft, in der ihn Technik und Innovationen dabei unterstützen, ein natur- und weltverbundenes Leben zu führen. Soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei The German Quest. Eva out.
Das war The German Quest, ein Podcast der Netzwerkplattform und Eventreihe The German Apartment von Fischer Appelt.